Was denkt ihr, was ist der bekannteste Bibeltext? Der bekannteste Text der Bibel so weltweit. Was denkst du? Denkst du A, die Schöpfungserzählung, B, die Weihnachtsgeschichte in jenen Tagen, er ließ Kaiser Augustus einen Befehl, oder denkst du C, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, von den verlorenen Söhnen, oder denkst du D, die Bergpredigt Jesu? Was denkst du? Wer denkt A, die Schöpfungserzählung, bitte um Handzeichen. Dankeschön. Wer denkt B, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium? Wer denkt C, das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Und wer denkt D, die Bergpredigt? Die richtige Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auch nach einer ganzen Woche intensivster Internetrecherche für alle, die sich fragen, was so ein Pastor eigentlich die ganze Woche macht. Ich habe nichts gefunden. Laut der App YouVersion wurde 2018 von den Nutzern weltweit am häufigsten Jesaja 41, Vers 10 gelesen, geteilt oder markiert. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mach dich stark, ja, ich stehe dir bei. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Aber welcher Text der bekannteste ist, hat wohl noch keiner untersucht. Und doch denke ich, ja, die Bergpredigt gehört bestimmt zu den Top 5. Wie bekannt dieser Text ist, das zeigen ja so Redewendungen wie das Licht nicht unter einen Scheffel stellen oder wirf keine Perle vor die Säue oder das ist doch ein Wolf, der ist doch ein Wolf im Schafspelz. Das sind alles so Zitate, die aus der Bergpredigt Jesu stammen. Dieser Text, der ist vielen bekannt. Der ist vielen sehr vertraut. Und doch wird er gerne gemieden, vernachlässigt. Und das, obwohl Kommentatoren die Predigt Jesu mit so gewichtigen Überschriften versehen haben wie Kernstück des Christentums, Regierungserklärung Jesu, Antrittsrede, Grundgesetz Jesu, Magna Carta des Christentums. Der anglikanische Theologe John Stott meint, die Bergpredigt ist vermutlich der bekannteste Teil der Lehren Jesu, aber wohl auch der am wenigsten verstandene und sicherlich der am wenigsten befolgte. Warum ist das so? Ich denke nicht, weil die Bergpredigt ein schwieriger Text ist. Im Gegenteil. Ich finde, die Bergpredigt ist ausgesprochen klar. Die Schwierigkeiten liegen eher bei mir. Ich lebe oft nicht das, was Jesus hier so vorlegt. Und ich kann dann zum Schluss kommen, ja, Mensch, Jesus, das ist doch viel zu radikal, viel zu schwierig, utopisch das Ganze, unerfüllbar. So lebt doch kein Mensch. Oder kennt ihr einen, der so lebt? Wenn ich in der Bergpredigt lese, dann wird mir deutlich, dass es da eine Spannung gibt. Eine Spannung zwischen dem Anspruch Jesu und meiner Wirklichkeit. Für mich ist diese gewaltige Jesusrede erstmal so wie so ein Spiegel, in dem ich mich selbst erkenne. In dem ich mit meinem eigenen Versagen konfrontiert werde. Und ehrlich, der Blick in diesen Spiegel der Bergpredigt nimmt mir jede Arroganz, jedes Gefühl, ach, ich bin ja doch ein bisschen besser als die anderen. Nein, weggeblasen, wenn ich diesen Text gelesen habe. Und das ist gut so. Ein Beispiel. Du sollst nicht töten. Und ich denke, okay, gebongt, kein Problem, ich habe noch niemanden umgebracht. Und Jesus sagt, Moment, das ist noch nicht alles. Das Töten beginnt in deinem Herzen. mit deinem Ärger, den Hasstiraden, in Form von bösen Worten, abfälligen Bemerkungen, verletzenden Kommentaren. Da beginnt das Töten. Und ich denke, nichts gebombt. In der Bergpredigt redet Jesus über unser Leben. Er redet über unseren Alltag. Er redet über unsere Gedanken. Er redet über unser Herz, über das, was uns antreibt, das, was in uns arbeitet. Und Jesus schaut dabei tiefer. Und er hält sich nicht so mit allgemeinen Fragen auf, sondern er wird ungemein konkret. Und darum provoziert dieser Predigt wie kein anderer Bibeltext Menschen seit fast 2000 Jahren. Dieses Kernstück provoziert auch ganz unterschiedliche Deutungen, wie mit diesem Text umgehen. In der Kirchengeschichte, da wurde lange Zeit gesagt, ja, die Bergpredigt, die ist für die geistliche Elite reserviert. Für die geistliche Elite, für die Asketen, für die Mönche, für die Nonnen, aber nicht für die geistlichen Otto-Normalverbraucher. Für die gelten höchstens die 10 Gebote. Andere, die sehen in der Bergpredigt gar eine Voraussetzung für das Heil. Die sagen, das alles musst du schon erfüllen, damit du selig wirst. Billiger ist das Heil nicht zu haben. Einige behaupten, die Bergpredigt sei eine Interimsethik. Die lässt sich nur leben, wenn man, so wie die ersten Christen, davon überzeugt ist, dass das Reich Gottes unmittelbar bevorsteht. Andere verlegen die Bergpredigt so in die Zukunft, so ins Millennium, wenn der Herr mal wiederkommt. Und wieder andere, die wollen ganz konkret heute mit der Bergpredigt Politik machen. Im Kontext Gemeinde hören, so glaube ich, viele bei der Bergpredigt erstmal einen Appell, eine Aufforderung und ganz, ganz schön viel Moral. Und es ist so ein Gefühl da, ja Mensch, irgendwie hat Jesus mit der Bergpredigt die Latte noch mal ein bisschen höher gelegt. Das Gesetz des Mose war ja schon eigentlich unerfüllbar, aber jetzt das ist eine Verschärfung des Gesetzes. Die Latte ist einfach noch mal höher gelegt. Wie gehen wir mit dieser Predigt um? Ich denke ganz einfach so in meinen Gedanken, wenn Jesus etwas sagt, dann meint er das auch so. Und wenn Jesus so predigt, dann ist das auch grundsätzlich lebbar. In meinen Augen legt hier Jesus nicht so einen frommen Wunsch vor, keine unerfüllbare Utopie. Er legt hier uns auch kein Eliteprogramm vor. Vielmehr, glaube ich, redet er darüber, wie ganz normales Leben aussieht. Das ist so ein Gedanken, der mir kam. Was, wenn das, was Jesus in dieser Predigt beschreibt, das normale Leben ist? Normales Menschsein. Allerdings Menschsein, wie es von Gott gemeint ist. Und für Gott ist es normal, wenn man seinen Bruder nicht Idiot oder Dummkopf nennt. Für Gott ist es normal, wenn man die Treue hält, die Wahrheit sagt. Geiz ist geil und zuerst komm ich, ist für Gott nicht normal. Für ihn ist normal, ohne Gegenleistung zu geben, für den anderen da zu sein. Der englische Schriftsteller Chesterton meint, liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Dass alles auf den Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass genau alles richtig gestellt wird. Man liest und denkt, ja, so sollte es eigentlich sein. Die Bergpredigt Jesu ist eine Revolution der Liebe Gottes, die alles wieder in Ordnung bringt. Gottes Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen, im Himmel wie auf Erden. Das ist das Ziel Jesu. Darum geht es ihm. Und in seiner Bergpredigt macht er deutlich, was passiert, wenn das, was oben schon gilt, was im Himmel total normal ist, wenn das auch bei uns anfängt, Wirklichkeit zu werden. Dann ist es normal, nicht gierig oder sorgenvoll zu leben, nicht ich-bezogen oder genusssüchtig. Dann ist es normal, dass Hass keinen Raum bekommt. Dann ist es normal, dass wir einander dienen. Dann ist es normal, dass wir alles, alles Gute von Gott erwarten. Das ist die Vision Gottes von einem ganz normalen Leben. Und diese Vision stellt Jesus seinen Jüngern vor Augen. Und dazu geht er auf einen Berg. Okay, so bei 300 Höhenmeter können wir vielleicht eher von einem Hügel sprechen. Aber auch da ist man dem Himmel ein Stück näher. Da ist man herausgehoben aus dem, was einen so im Tal in Beschlag nimmt. Da ist die Zeit, zum Wesentlichen zu kommen. Und ein Berg ist in der Bibel oft ein Ort, wo Gott besonders handelt, wo er Neues schafft, wo Gott eine neue Sicht vermittelt. Auf dem Berg Aratat schenkt er Noah und der ganzen Menschheit einen Neuanfang. Auf dem Berg im Land Moria, da lernt Abraham Gott noch mal ganz neu und ganz anders kennen. Auf dem Berg Karmel, da beginnt Gott durch die Propheten zu seinem Volk zu sprechen. Und die Jünger, die sehen auf dem Berg der Verklärung Jesus, wie sie ihn zuvor noch nie gesehen hatten. Auf Golgotha wird uns das neue Heil geschenkt. Und natürlich ist da auch noch der Berg Sinai und Mose und die neue Ordnung für das Leben im Land der Freiheit. Und jetzt dieser Berg. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Sie, die Jünger. Also die, die in seiner Nähe waren, die sich in seiner Nähe befinden, die in Gemeinschaft mit ihm, in Verbindung mit ihm leben. Die Bergpredigt ist an die Jünger Jesu gerichtet. Und in Gottes Namen erklärt er den Jüngern, was normales Leben, was Jüngerschaft bedeutet. Denn Jesus, der schaut die Jünger an, der schaut diese Welt sich an und er sieht tiefer. Er sieht, was noch werden kann. Er sieht, was aus dieser Welt noch werden kann. Er sieht, was aus deinem und meinem Leben noch werden kann, wenn wir ihm erlauben, in unserem Leben Hand anzulegen. Es gibt Bilder, die klappen um, wenn man sie lange genug betrachtet. Manche sehen sofort einen Mann, der sie direkt anschaut. Andere sehen vielleicht einen Mann, der so zur Seite schaut. Ich weiß nicht, kannst du so zwischen den beiden Bildern so hin und her springen? Viele sehen in der Bergpredigt nur den Anspruch und übersehen den Zuspruch, der da drin liegt. Sie überhören Gottes Zusagen. Die Bergpredigt ist eine einzige großartige Verheißung. Eine Verheißung, in der Jesus sagt, das wird aus deinem Leben, wenn ich, der Meister, es in die Hand nehmen darf. Jesus verspricht, wer in der Verbindung mit mir lebt, der wird so. So, wie ich es hier in meiner Bergpredigt beschreibe. So wirst du leben. Wenn du dich an mich hängst, wenn ich dich formen, wenn ich dich prägen, wenn ich dich gestalten darf, so wirst du in der Verbindung mit mir das Wichtigste an der Bergpredigt ist der Bergprediger. Ohne den Bergprediger ist die Bergpredigt nicht zu verstehen, nicht zu leben. Doch leider wird der Bergprediger in vielen Deutungen oft irgendwie vergessen. Dann ist nur noch die Rede von der Bergpredigt. Aber es ist immer die Bergpredigt Jesu. Und Jesus sorgt selber dafür, dass das, worum es ihm hier geht, dass das auch tatsächlich gelebt werden kann. Er erwartet von mir und dir nichts, was er nicht selbst in uns wirken würde. Darum ist es eben völlig unsinnig, die Bergpredigt so als einen allgemeinen Moralkodex für alle Menschen zu betrachten. Ein Mensch, der nicht weiß, dass Jesus für ihn und in ihm und durch ihn lebt, der wird an diesen Worten scheitern. Himmlisch normales Leben gibt es nur in der Verbindung mit Jesus. Und die Bergpredigt ist wie so ein Porträt dieses neuen Lebens. Und los geht's. Matthäus 5, Vers 3. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir können dieses Wort Makarios, dieses griechische Wort, das da steht, ganz unterschiedlich übersetzen. Selig ist ganz bekannt. Hier glücklich zu preisen sind die. Man könnte einfach auch sagen, die sind super gut dran, die sind super gut dran, die arm sind vor Gott. Und die sind super gut dran, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Und schon nach zwei Versen wird klar, Revolution, die Umwertung aller Werte. Denn das stellt unsere Vorstellung von Glück doch völlig auf den Kopf. Glücklich wird man doch, wenn man Leid vermeidet. Glücklich wird man doch, wenn man reich ist. Glücklich wird man doch, wenn man die Ellenbogen gebraucht und sich durchsetzt. Schaut, dass man nicht zu kurz kommt. Und ich stelle mir Menschen vor, mitten in einem erbitterten Nachbarschaftsstreit. Im Grunde lohnt sich's nicht, dass man darüber redet. Es geht um den Baum des Nachbarn. Der ist zu groß geworden. Und irgendwann hat man dann angefangen, dass man sich gegenseitig gar nicht mehr gegrüßt hat. Und dann guckt man sich komisch an, redet schlecht übereinander, droht einander und am Ende werden die Anwälte eingeschaltet. Und dann liest man denen aus der Bergpredigt vor. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Und die werden sagen, ja, ja, schön wär's, wenn es so wäre. Aber so einfach ist das nicht. Doch, so einfach ist das, sagt nicht ich, sagt Jesus. Er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Schaut auf mich. Ich zeig's euch. Dieses himmlisch normale Leben, das ist kein schöner Traum, das ist schon Realität. In Jesus. Wer arm vor Gott ist, ist reich. Dem gehört das Himmelreich, sagt Jesus. Und genau das lebt er auch. Dieser erste Satz der Seligpreisung und auch die folgenden, die beschreiben wunderbar, wie Jesus ist. Die Seligpreisungen sind wie eine Biografie Jesus. Jesus ist arm vor Gott. Jesus sagt im Johannesevangelium 5. Kapitel Vers 19, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und im Johannesevangelium liest man das immer wieder, dass Jesus nichts aus sich selber tut, nichts aus sich selber lehrt. Nichts aus eigenen Kräften wirkt. Jesus braucht den Vater. Jesus ist komplett abhängig vom Vater. Jesus empfängt alles. Er ist arm und zugleich reich, unendlich reich. Jesus hat so viel zu geben, weil er sich vom Vater beschenken lässt. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und das bedeutet für mich, ich darf vor Gott mit leeren Händen erscheinen. Ich darf mit meinen leeren Händen zu Gott kommen und mich von ihm beschenken lassen. Bei Gott sind die super dran, die nichts vorzuweisen haben. Die so arm sind, dass Gott ihr Reichtum werden kann. Gut dran sind die, die da nicht davon leben, dass sie selber viel haben, dass sie viel können, sondern die davon leben, dass sie mit leeren Händen vor Gott stehen. Und alles mit Jesus und wie Jesus von Gott erwarten. Je länger ich Jesus nachfolge, umso klarer wird mir, meine Hände sind leer. Und ich glaube, am Ende meines Lebens werde ich vor Gott stehen und auch das sagen. Jesus, Gott, meine Hände sind leer. Ich bin arm. Ich bin total auf dich angewiesen, dass du mir jetzt ein neues Leben schenkst. Und je länger ich Jesus kenne, umso mehr wächst in mir die Sehnsucht, so zu leben wie er. Von ihm zu lernen, alles vom Vater zu empfangen. Und ich sehe Jesus, ich höre in der Bergpredigt, welche Vision er von Leben hat und denke, ja, so sollte das eigentlich sein, das Leben, mein Leben. Und Jesus sagt, und so wird es sein in der Verbindung mit mir. Da wirst du merken, da sortieren sich Dinge um. Da ändern sich Prioritäten. Da gibt es eine neue Sicht von Glück. Was mich früher freute, lässt mich heute kalt. Und was früher so für mich eher uninteressant war, das bewegt jetzt mein Herz. Wo einer früher verdammte oder fluchte, fängt er an zu vergeben, zu segnen. Wo wir früher nur schauten, dass wir unsere Schäfchen ins Trockene brachten, da stellen wir uns jetzt anderen zur Verfügung. Klar, noch nicht ganz verwirklicht, aber schon da. Schon da, aber noch nicht. Noch nicht ganz. Aber es ist im Werden. Es ist im Prozess. Die Revolution Jesu, die verwirkelt sich eher so als Evolution. Unser Leben befindet sich, wie es im Englischen so schön heißt, under construction, im Umbau. Und am Ende wird man über uns sagen, was Ruth Graham, die Frau des amerikanischen Predigers Billy Graham, als humorvolles Resümee so ihres Lebens aufschrieb. Ruth Graham, die mochte es, so mit dem Auto durch Baustellen zu fahren. Mit all diesen ganzen Maschinen und mit all den Schildern und Hinweisen, bis sie dann zum Schluss am letzten Schild vorbeifuhr, auf dem stand End of Construction. Thank you for your patience. Zu Deutsch, geschafft, danke. Oder wörtlich eben Ende der Baustelle, wir danken für Ihre Geduld. Und genau das ließ Ruth Graham 2007 auf ihren Grabstein schreiben. End of construction. Thank you for your patience. Jünger sind under construction. Ein Leben lang. Und ich danke Jesus für seine Geduld. Für seine Geduld mit seinen Jüngern, mit seiner Gemeinde und vor allem mit seiner Geduld mit mir. Jemand meinte mal, wenn man lange genug mit Jesus rumhängt, dann färbt der Typ irgendwie ab. Menschen, die einander gut kennen, die lange miteinander verheiratet sind, die färben aufeinander ab. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Wer von euch ist über 30 Jahre miteinander verheiratet? Könnt ihr das bestätigen, dass ihr natürlich nur im Guten aufeinander so abfärbt? Ja? Dass man so Dinge vom anderen übernimmt, dass man ihm ähnlicher wird. Und ich finde, darum geht's. Dass dieser Typ Jesus auf uns abfärbt. Denn wenn wir mit dem rumhängen, der arm vor Gott ist, gehört uns das Himmelreich. Wenn wir mit dem leben, der dem Leiden nicht ausweicht, der die Scharen von Menschen sieht und ein tiefes Mitgefühl ergreift, dann heißt es, glücklich zu preisen, sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Denn der ist gut dran, der mit Jesus, wie Jesus, nicht abgebrüht ist, abgestumpft. Der das Leid dieser Welt nicht abschüttelt oder so tut, als würde es ihm gar nichts angehen. Die sind gut dran, die mit Jesus sensibel werden, anrührbar werden, auch verwundbar werden. Wenn wir mit dem rumhängen, der von sich sagt, ich bin sanftmütig, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Denn die sind gut dran, die mit Jesus, wie Jesus, den eigenen Willen nicht so mit Gewalt durchsetzen. Jesus lebt so, wie es eigentlich von Gott gemeint ist. Und an seiner Hand leben wir anders. Da entwickeln wir eine brennende Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden satt werden. Mit Jesus und wie Jesus können wir uns nicht mit der Ungerechtigkeit dieser Welt abfinden. Wir können uns da nicht dran gewöhnen. Mit Jesus und wie Jesus machen wir den Mund auf. Und wenn wir mit dem rumhängen, der den Obergauner Zachäus achtet und schätzt, der die Ehebrecherin liebt, der sich zu dem blinden Bettler herunterbeugt, wenn wir mit dem rumhängen, dann färbt das auf uns ab. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Die sind gut dran, die mit Jesus und wie Jesus fremde Not sich nicht vom Hals halten. Die mit Jesus und wie Jesus die lieben, die in unserer Gesellschaft an den Rand gedrängt werden, die da nichts gelten. Jesus liebt mit ganzem Herzen. Und an seinem Herz wird unser Herz Schritt für Schritt transformiert. Glücklich zu preisen sind die, die wie Jesus ein reines, das heißt ein ungeteiltes Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Jesus ist der Friede zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch. Und glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Söhne, Töchter Gottes genannt werden. Gut dran sind die, die mit Jesus und wie Jesus die Hand zur Versöhnung ausstrecken. Und die wegen Jesus auch mal ausgelacht werden, die wegen Jesus auf Ablehnung stoßen. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. In seinem Buch Fenster der Seele erzählt Ken Gier von einem, der mit dem Typ Jesus rumhängt, von einem englischen Missionar in Indien. Und dessen Organisation verlangt von diesem Missionar, dass er detailliert über die Finanzen Buch führt. Und er hat überhaupt kein Talent für Buchführung. Und diese Buchführung, die gerät immer wieder durcheinander und schließlich wird er entlassen. Nicht geeignet für die Missionsarbeit, heißt es. Und er verschwindet und niemand weiß, wo er steckt. Jahre später besucht eine Missionarin ein abgelegenes Dschungeldorf, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Wie sehr Jesus die Kinder liebte und wie sehr die Kinder Jesus liebte. Und sie berichtet von seiner Freundlichkeit und seiner Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen, mit denen er aß, für die er da war, wie er ihnen vom Vater im Himmel erzählte. Und die Augen der Dorfbewohner, die leuchteten auf. Und einer sagt, ja, wir kennen den gut. Der lebt seit vielen Jahren bei uns im Dorf. Der Mann, über den es vor Jahren hieß, nicht geeignet für die Missionsarbeit. Der hatte sich in diesem Dorf niedergelassen und seine Arbeit getan. Unbehelligt von jeder Buchhaltungstyrannei. Wenn jemand krank war, besuchte er ihn. Wenn jemand verletzt war, pflegte er dessen Wunden. Für Alte, für Gebrechliche holte er Wasser und Essen. Und ich frage mich, wie wäre das, wenn jemand in meine Nachbarschaft hier so im Blankenfeld zieht und den Menschen hier im Blankenfeld von Jesus erzählt, ihnen beschreibt, wie Jesus so ist. Wird dann jemand sagen, wir kennen ihn gut, der lebt seit 2,5 Jahren hier bei uns im Amtmann, 11. Ja, das ist ein Anspruch. Und tief in mir denke ich, aber so soll es sein. Und Gott gibt uns zuerst den Zuspruch. Er gibt uns Jesus. Der kommt zuerst und an dem hängt alles. Und darum habe ich auf meiner YouVersion-App auch Jesaja 41,10 markiert. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ja, ich stehe bei dir. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Und in der Hand des Meisters, da lernen wir, total normal zu leben. Immer mehr wie Jesus zu sein. Immer mehr. Und dazu möchte uns Jesus in seiner Predigt motivieren. Amen.